paradise now.
Guten Tag zum Infomagazin Literatur bei Radio Dreieckland. Ein Paar nimmt Abschied. Er, der namenlose Erzähler, der stets ein Fläschchen mit Salzsäure bei sich trägt, sie, die ewig weinende Marie, eine erfolgreiche Modeschöpferin. Beide beschließen, ihre Beziehung zu beenden, sich zu trennen. In einem Hotelzimmer in Tokio lieben sie sich ein letztes Mal, auf eine heftige, animalische Weise. Der Autor Jean-Philippe Toussaint beschreibt das Ende einer großen Liebe und die emotionalen Folgen dieser gewaltsamen Entliebung. Jean-Philippe Toussaint, 1957 in Brüssel geboren, lebt seit 1971 in Paris. Während seiner Studienzeit beginnt er Sérusement zu schreiben, verfasst ein Theaterstück und in Zusammenarbeit mit einem Freund einen Prosatext, dann alleine noch einen weiteren, der jedoch nie veröffentlicht wird. Sein erster Roman erscheint im Jahr 1985, La Salle de Bain, das Badezimmer. Es folgen Monsieur, der Fotoapparat, der Köder, Fernsehen, Selbstporträt in der Fremde, sich lieben und zuletzt im Jahr 2005 erschienen der Roman Foi. In den kommenden 15 Minuten wird Jean-Philippe Toussaint aus seinem im Jahr 2003 auf Deutsch erschienenen Roman Sich lieben, übersetzt von Bernd Schwips, vorlesen. Anschließend hören Sie die deutsche Übersetzung, vorgetragen von Tobias Scheffel. Jean-Philippe Toussaint war im November 2005 im Rahmen des 19. Freiburger Literaturgesprächs in Freiburg.
Je l'ai fait remplir un flacon d'acide chlorhydrique et je le gardais sur moi en permanence. Avec l'idée de le jeter un jour à la gueule de quelqu'un. Il me suffirait d'ouvrir le flacon, un flacon de verre coloré qui avait contenu auparavant de l'eau oxygénée, de viser les yeux et de m'enfuir. Je me sentais curieusement apaisé depuis que je m'étais procuré ce flacon de liquide ambré et corrosif qui pimentait mes heures et acérait mes pensées. Mais Marie se demandait avec une inquiétude peut-être justifiée si ce n'était pas dans mes yeux à moi, dans mon propre regard, que cet acide finirait, ou dans sa gueule à elle, dans son visage en pleurs depuis tant de semaines. « Non, je ne crois pas, lui disais-je avec un gentil sourire de dénégation. Non, je ne crois pas, Marie. » Et de la main, sans la quitter des yeux, je caressais doucement le galbe du flacon dans la poche de ma veste. Avant même qu'on s'embrasse pour la première fois, Marie s'était mise à pleurer. C'était dans un taxi, il y a 7 ans et plus, elle était assise à côté de moi dans la pénombre du taxi, le visage en pleurs que traversaient les ombres fuyantes des quais de la Seine et les reflets jaunes et blancs des phares des voitures que nous croisions. Nous ne nous étions pas encore embrassés à ce moment-là. Je ne lui avais pas encore pris la main. Je ne lui avais pas fait la moindre déclaration d'amour. Mais ne lui ai-je jamais fait de déclaration d'amour. Et je la regardais, émue, désemparée, de la voir pleurer ainsi à mes côtés. La même scène s'est reproduite à Tokyo il y a quelques semaines, mais nous nous séparions alors pour toujours. Nous ne disions rien dans ce taxi qui nous reconduisait au grand hôtel de Shinjuku, où nous étions arrivés le matin même, et Marie pleurait en silence à côté de moi. Elle reniflait et hoquetait doucement contre mon épaule. Elle essuyait ses larmes à grands gestes brouillons du revers de ses doigts, de lourdes larmes de tristesse qui l'enlaidissaient et faisaient couler le maquillage de ses cils. Alors qu'il y a 7 ans, lors de notre première rencontre, c'était de pures larmes de joie, légères comme de l'écume, qui coulaient en apesanteur sur ses joues. Le taxi nous déposa devant l'entrée de l'hôtel. À Paris, 7 ans plus tôt, j'avais proposé à Marie d'aller boire un verre quelque part dans un endroit encore ouvert près de la Bastille, rue de l'Appe, rue de la Roquette ou rue Amelot, rue du Pas de la Mule, je ne sais plus. Nous avions marché longtemps dans la nuit, avions erré dans le quartier de café en café, de rue en rue pour rejoindre la Seine à l'île Saint-Louis. Nous n'étions pas embrassés tout de suite cette nuit-là. Non, pas tout de suite. Mais qui n'aime prolonger ce moment délicieux qui précède le premier baiser ? Quand deux êtres qui ressentent l'un pour l'autre quelque inclination amoureuse ont déjà tacitement décidé de s'embrasser, que leurs yeux le savent, leur sourire le devine, que leurs lèvres et leurs mains le pressentent, mais qu'ils diffèrent encore le moment d'effleurer tendrement leur bouche pour la première fois. Le couloir de l'étage était silencieux, interminable, moquette beige, plateau de room service abandonné devant une porte avec des vestiges épars de repas, une serviette de guingois jetée à travers une assiette sale. Marie marchait devant moi, les épaules lasses, les bras sans force, laissant traîner une main à côté d'elle sur les murs du couloir. Je la rejoignis devant la porte et introduisis la carte magnétique dans la serrure pour entrer dans la chambre. Et à chaque fois, ces deux soirs, à Paris et à Tokyo, nous avions fait l'amour. La première fois, pour la première fois, et la dernière, pour la dernière. Derrière la fenêtre de la chambre, les néons continuaient de déchirer la nuit en de longues lueurs rougeâtres intermittentes qui pénétraient la pièce et venaient se mêler à la pâle lumière dorée de la lampe de chevet. Je m'emparais d'une flûte à champagne que je remplis à bord d'eau minérale et allais rejoindre Marie sur le lit, en me faisant une place dans le désordre de peignoirs et de robes qui encombrait les draps. Sentant ma présence à ses côtés, Marie releva lassement le bras et me prit la flûte des mains, qu'elle porta aussitôt à sa bouche pour boire une gorgée d'eau sans ôter ses lunettes de soie, avant de se recoucher lentement en arrière, la flûte à la main, de l'eau glissant à l'encoignure de ses lèvres, dans un frimas de petites bulles frémissantes. Puis, comme elle buvait toujours, l'eau se mit à dégouliner en fontaine le long de ses joues, sur son menton, dans son cou et sur ses clavicules. Quand elle eut fini de boire, elle tendit le bras au loin hors du lit pour déposer la flûte. Et sans transition, d'un geste autoritaire, sûr et précis, elle s'empara de ma main et l'enfonça dans son slip, resserra les cuisses autour de sa prise. Et passé la première surprise, passé le premier saisissement, je sentis soudain sous la peau de mon doigt le contact légèrement électrique, éminemment vivant, meuble et humide, de l'intérieur de son sexe. C'était une envie immémoriale et instinctive que je voyais croître et se nourrir en moi par le simple enchaînement des gestes de l'amour que nous accumulions. Marie avait soulevé le bassin pour m'aider à enlever son pantalon, et j'avais longuement embrassé son ventre nu autour de son nombril, juste au-dessus de la couture invisible du slip, qui marquait une frontière de tissu entre sa peau très blanche et le léger lycra noir et transparent du sous-vêtement. Puis elle avait tendu la main pour m'aider à descendre le slip sur le côté, s'était encore soulevée pour l'enlever tout à fait. Et alors elle avait progressivement cessé de bouger et de s'agiter. Son impatience s'était tue. Elle demeura allongée en arrière sous le lit, la nuque baignant dans un coussin, les lunettes en soie lilas de la Japan Airlines sur les yeux, avec une sorte d'apaisement des traits du visage, depuis que ma langue s'était enfoncée dans son sexe. Et elle gémissait très doucement, apaisée, accompagnant simplement les mouvements de ma langue, en soulevant en rythme le bassin, imperceptiblement. Lentement, j'étais remonté avec la bouche tout au long de son corps, m'attardant sur son ventre et sur ses seins, dépassant la fine frontière de dentelle de son soutien-gorge noir qui était resté attaché dans son dos, mais dont j'avais descendu précautionneusement les balconnets, de sorte que ses seins, délivrés du corset de dentelle, tombaient dans mes mains et se mouvaient très mollement sous mes doigts. Petit à petit, je remontais vers son visage, mes paumes glissant sur sa poitrine et ses épaules nues. D'instinct, ma bouche s'était sentie aimantée par sa bouche, et l'appel des baisers, mais au moment même où j'allais poser mes lèvres sur les siennes, je vis que sa bouche était fermée, close et butée dans une détresse muette, ses lèvres pincées, qui n'attendaient nullement ma bouche, crispées dans la recherche d'un plaisir exclusivement sexuel. Et c'est alors que, m'immobilisant et redressant la tête au-dessus de son visage, dont les yeux bandés me voilaient l'expression, je vis apparaître très lentement une larme sous le mince rebord noir des lunettes de soie lilas de la Japan Airlines. Une larme immobile, à peine formée, qui tremblait tragiquement sur place, indécise, incapable de glisser davantage le long de sa joue. Une larme qui, à force de trembler à la frontière du tissu, finit par éclater sur la peau de sa joue dans un silence qui résonna dans mon esprit comme une déflagration. J'aurais pu boire cette larme à même sa joue, me laisser tomber sur son visage et la recueillir avec la langue. J'aurais pu me jeter sur elle pour embrasser ses joues, son visage et ses tempes, arracher ses lunettes de tissu et la regarder dans les yeux, ne fût-ce qu'un instant, échanger un regard et se comprendre, communier avec elle dans cette détresse que l'exacerbation de naissance aiguisait. J'aurais pu forcer ses lèvres avec ma langue pour lui prouver la fougue de l'élan inentamé qui me portait vers elle, et nous nous serions sans doute perdus, en sueur, inconscients de nous-mêmes, dans une étreinte mouillée, saliée, onctueuse de baisers, de transpiration, de salive et de pleurs. Mais je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas embrassé. Je ne l'ai pas embrassé une fois cette nuit-là. Je n'ai jamais su exprimer mes sentiments. J'ai regardé la larme se dissiper sur sa joue. Et j'ai fermé les yeux, en pensant que peut-être, en effet, je ne l'aimais plus. Merci.
Ich hatte eine kleine Flasche mit Salzsäure füllen lassen und trug sie jetzt immer bei mir, mit der Idee, sie eines Tages jemandem mitten in die Visage zu schütten. Ich brauchte nur die Flasche zu öffnen, eine Flasche aus buntem Glas, die zuvor Wasserstoffperoxid enthalten hatte, auf die Augen zu zielen und wegzurennen. Ich fühlte mich seltsam ruhig, seitdem ich mir diese Flasche mit bernsteinfarbener, ätzender Flüssigkeit beschafft hatte, die meine Stunden würzte und meine Gedanken schärfte. Marie aber fragte sich mit einer vielleicht nicht unbegründeten Sorge, ob diese Säure nicht eines Tages in meinen Augen, meinem eigenen Blick, landen würde. Oder in ihrer Visage, in ihrem seit so vielen Wochen verweinten Gesicht. »Nein«, sagte ich ihr mit einem freundlichen, verneinenden Lächeln. »Nein, ich glaube nicht, Marie.« Und ohne sie aus den Augen zu lassen, strich ich zärtlich über die anmutigen Rundungen der kleinen Flasche in meiner Jackentasche. Noch bevor wir uns zum ersten Mal küssten, hatte Marie zu weinen angefangen. Es war in einem Taxi, vor 7 Jahren und mehr. Sie saß neben mir im Halbdunkel des Taxis, das Gesicht in Tränen, gezeichnet von den fliehenden Schatten der Seine-Quais und dem gelb-weißen Widerschein der Scheinwerfer uns entgegenkommender Autos. Wir hatten uns bis zu diesem Augenblick noch nicht geküsst. Ich hatte noch nicht ihre Hand ergriffen, hatte ihr noch nicht die geringste Liebeserklärung gemacht, aber habe ich ihr je eine Liebeserklärung gemacht? Und ich betrachtete sie, ergriffen, hilflos, sie so weinend an meiner Seite sitzen zu sehen. Die gleiche Szene hat sich vor einigen Wochen in Tokio wiederholt, aber da trennten wir uns für immer. Wir sprachen nichts in diesem Taxi, das uns ins Grand Hotel von Shinjuku zurückfuhr, wo wir am selben Morgen angekommen waren, und Marie weinte still an meiner Seite. Sie schniefte und schluchzte leise an meine Schulter gelehnt, wischte sich in weit ausholenden, wirren Gesten mit dem Handrücken die Tränen ab, schwere Tränen der Trauer, die sie entstellten und die Wimperntusche verlaufen ließen, während es vor 7 Jahren, als wir uns kennenlernten, reine Tränen der Freude waren, leicht und duftig wie Schaum, die schwerelos ihre Wangen hinunterrannen. Das Taxi war überheizt, und Marie war es jetzt zu warm. Sie fühlte sich schlecht. Sie zog schließlich unter Schwierigkeiten, neben mir auf dem Rücksitz sich windend und drehend, ihren langen schwarzen Ledermantel aus, schnitt dabei, offenbar wütend auf mich, Grimassen, obwohl ich doch dafür nichts konnte, verdammt nochmal. Wenn es so heiß im Taxi war, brauchte sie sich bloß beim Fahrer zu beschweren. Am Armaturenbrett hing gut sichtbar sein Name und Passfoto. Sie stieß mich weg, um den Mantel zwischen uns auf den Sitz zu legen, zog ihren Pullover aus und knüllte ihn neben sich. Sie hatte nur noch eine verrutschte und zerknitterte weiße Hemdbluse an, die, oben offen, den Blick auf ihren schwarzen Büstenhalter freigab und über dem Gürtel ihrer Hose ein wenig heraushing. Wir sprachen nichts im Taxi, und aus dem Autoradio schallten pausenlos rätselhafte und beschwingte japanische Schlager ins Halbdunkel. Das Taxi setzte uns vor dem Hoteleingang ab. In Paris, 7 Jahre zuvor, hatte ich Marie vorgeschlagen, irgendwo in der Nähe der Bastille, wo noch was offen hatte, ein Glas trinken zu gehen. In der Rue de Lappe oder der Rue de la Roquette oder der Rue Amelot, der Rue du Pas de la Mule, ich weiß nicht mehr. Wir waren lange in der Nacht umhergelaufen, waren von einem Café zum anderen, von einer Straße zur anderen im Viertel geirrt, um schließlich an der Ile Saint-Louis auf die Seine zu stoßen. Wir hatten uns nicht sofort in dieser Nacht geküsst. Nein, nicht sofort. Aber wer möchte ihn nicht hinauszögern, diesen köstlichen Augenblick, der dem ersten Kuss vorausgeht, da zwei Wesen, die sich zueinander hingezogen fühlen, bereits stumm beschlossen haben, sich zu küssen, ihre Augen es wissen, ihr Lächeln es ahnt, ihre Lippen und Hände es spüren, aber die den Augenblick noch hinauszögern, da ihre Münder sich zum ersten Mal zärtlich berühren? In Tokio waren wir sofort auf unser Zimmer gegangen. Wir hatten wortlos die große, menschenleere Hotelhalle mit den erleuchteten Kristalllüstern durchquert. Ein Trio gleißender Leuchter, die vor unseren Augen, genau in dem Moment, als wir ins Hotel zurückkamen, sachte zu schaukeln anfingen. Die Leuchter begannen zu schwingen wie Kirchenglocken. Sie schüttelten sich über uns, langsam, in einem Klirren von Glas und Kristall, das mit einem unwiderstehlichen, verzweifelten Grollen der Materie einherging. Ein Grollen, das den Boden erzittern und die Wände wackeln ließ. Dann, als die Welle vorüber war, als das Licht an der Decke geflackert und das Hotel für Sekundenbruchteile in Finsternis getaucht hatte, waren die Leuchter, noch immer in Bewegung, in verschiedenen Phasen in der Halle wieder angegangen und hatten sich im gegenläufigen Beben tausender durchsichtiger Glaspailletten, die nach und nach zum Stillstand kamen, wieder in ihre Ausgangsposition begeben. Die Hotelrezeption war leer, leer auch der Aufzug, der langsam im Hauptschiff des Atriums nach oben schwebte, und schweigend standen wir Seite an Seite in der durchsichtigen Kabine, Marie in Tränen, ihren schwarzen Ledermantel und ihren Pullover über dem Arm, und schauten auf die Leuchter, die immer noch nicht zur Ruhe gekommen waren nach diesem Erdbeben von so schwacher Stärke, dass ich mich frage, ob es sich nicht vielleicht nur in unseren Herzen ereignet hatte. Der Etagenflur war still, endlos, beiger Teppichboden. Vor einer Tür stand verlassen ein Wagen des Zimmerservice mit einzelnen Speiseresten, einer zerknüllten Serviette quer über einem schmutzigen Teller. Marie marschierte vor mir, mit hängenden Schultern, kraftlosen Armen, nachlässig eine Hand an der Wand des Flurs entlangschleifend. Vor der Tür holte ich sie ein und schob die Magnetkarte ins Schloss, um ins Zimmer zu treten. Und jedes Mal, an beiden Abenden, in Paris wie in Tokio, haben wir uns geliebt. Das erste Mal zum ersten Mal und das letzte Mal zum letzten Mal. Aber wie oft haben wir uns nicht schon zum letzten Mal geliebt? Ich weiß es nicht. Häufig. Häufig. Ich hatte hinter mir die Tür geschlossen und betrachtete Marie, wie sie vor Müdigkeit schwankend ins Zimmer trat. Auf dem Arm ihren schwarzen Ledermantel und ihren Pullover, in ihrer weißen Bluse, die aus der Hose gerutscht war. An diesem verstörenden Detail würde mein Blick haften bleiben, bis sie ihre Bluse auszieht, und dann wäre nur noch ihr fest in meine Hände gedrücktes Gesicht, ihre warmen Wangen in meinem gewölbten Handflächen, Marie, die vor Müdigkeit im Zimmer fast umfiel und wie in Zeitlupe ihre unversieglichen Tränen weinte, und ich dachte bei mir, dass wir uns diese Nacht am Ende trotzdem noch lieben würden und dass es herzzerreißend wäre. Keiner von uns hatte bisher im Zimmer Licht angemacht, weder Deckenleuchte noch Nachttischlampe, und durch das große Glasfenster des Hotelzimmers sah man in der Ferne das in der Nacht erleuchtete Verwaltungsviertel von Shinjuku und, ganz nahe bei uns, fast nicht erkennbar durch die Nähe, die die Proportionen verzerrte, die linke Seite des monumentalen Rathauses von Kenzo Tang. Weiter unten, einige Meter vom Fenster entfernt, war der Schatten eines terrassenförmigen, flachen Daches zu sehen, bedeckt mit hohen, senkrechten Türmen aus Neonröhren, die pausenlos durch die Nacht blinkten wie Positionslichter, mit periodisch unterbrochenen und sich ausweitenden Reflexen, rötlich, schwarz und blass-lila, die ins Zimmer drangen und auf die Wände einen diffusen, roten Helligkeitsschein warfen, der die reinen Tränen auf Maries Gesicht erglänzen ließ, infrarot, durchsichtig und abstrakt. Sie ging an der Fensterfront entlang, mit feuchten Augen, die ich im Zwielicht erahnte, das unbefleckte Weiß ihrer Bluse, die sie halb geöffnet hatte, wie bestrahlt in regelmäßigen Abständen von einer Schicht jener unsagbaren rötlichen Helligkeit, die überdeckt wurde von den regelmäßigen Lichtstößen der auf den Dächern blinkenden Neonröhren. Ich trat zu ihr ans Fenster, betrachtete mit ihr einen Augenblick den dichten Strauß von Türmen und Bürogebäuden, die sich in der Dunkelheit vor uns erhoben. Verstreut und majestätisch standen sie da, wobei jedes von seinen obersten Stockwerken aus persönlich über seinen Verwaltungsbereich von Stille und Nacht zu wachen schien, während mein Blick langsam von einem zum anderen wanderte. Shinjuku Sumitomo Building, Shinjuku Mitsui Building, Shinjuku Center Building, Keio Plaza Hotel. »Warum willst du mich nicht küssen?« fragte mich plötzlich Marie mit leiser Stimme, den Blick in die Ferne gerichtet, im Gesicht etwas Eigensinniges. Ohne zu antworten, schaute ich weiter nach draußen. Nach einer Weile antwortete ich, mit neutraler Stimme, erstaunlich ruhig, dass ich niemals gesagt hätte, sie nicht küssen zu wollen. »Und warum küsst du mich da nicht?« sagte sie und wandte sich mir zu, um mich an die Schulter zu fassen. Ich versteifte mich, stieß ihre Hand so sanft wie möglich weg und begann erneut, das nächtliche Viertel zu betrachten. Mit derselben ruhigen, fast ausdruckslosen Stimme, einer Feststellung gleich, antwortete ich, »Ich habe auch nie gesagt, dass ich dich küssen will.« »Es war zu spät, Marie, es war zu spät jetzt.« Sie schaute mich lange vor dem Fenster an. »Lass uns schlafen gehen, Marie«, sagte ich. »Lass uns schlafen gehen, es ist spät.« Und ich sah, wie ein langgezogener Schauer über ihre Schultern glitt. Ein Schauer der Niedergeschlagenheit und des Ärgers. Fast hätte ich noch etwas hinzugefügt, aber ich sagte nichts. Ich hielt mich zurück, legte sachte die Hand auf ihren Unterarm und sie zog mit einer heftigen Bewegung ihren Arm weg. »Du liebst mich nicht mehr«, sagte sie. 7 Jahre zuvor hatte sie mir erklärt, dass sie bisher bei keinem ein solches Gefühl empfunden hätte. Eine solche Gemütsbewegung, eine solche Woge von süßer, warmer Melancholie war über sie gekommen, als sie mich diese so schlichte, so scheinbar nichtssagende Geste habe machen sehen, wie ich während des Essens ganz behutsam mein Stielglas dem ihren näherte, ganz vorsichtig und gleichzeitig so unpassend für 2 Personen, die sich noch nicht richtig kennen, die sich erst das 2. Mal treffen, mein Stielglas dem ihren näherte, um die Rundung ihres Glases zu liebkosen. Es neigte, um es sachte an ihres zu stoßen, in einem simulierten, ansatzweise ausgeführten, wie sofort auch unterbrochenen Akt des Anstoßens. Noch draufgängerischer und gleichzeitig taktvoller und eindeutiger zu sein, wäre nicht möglich, hatte sie mir erklärt. Ein Konzentrat an Intelligenz, Sanftheit und Stil. Sie hatte mir zugelächelt, in der Folge gebeichtet, dass sie in diesem Moment sich in mich verliebt hätte. Nicht durch Worte also war es mir gelungen, ihr dieses Gefühl von Schönheit des Lebens und Gleichklang mit der Welt zu vermitteln, das sie so intensiv in meiner Gegenwart empfand, auch nicht durch meine Blicke oder meine Handlungen, vielmehr durch die Eleganz dieser einfachen Geste meiner Hand, die sich langsam zu ihr hinbewegt hatte, mit einer solch metaphorischen Feinfühligkeit, dass sie plötzlich innigste Übereinstimmung mit der Welt empfunden hatte, dass sie mir einige Stunden später mit derselben Kühnheit, derselben naiven und frechen Spontaneität sagen musste, »Das Leben ist schön, mein Liebling.« Marie zog ihre Bluse aus, ließ sie vor dem Fenster des Hotelzimmers zu ihren Füßen fallen und ging mit nackten Schultern, nur noch diesen zarten, schwarzen Büstenhalter mit Spitzen tragend, den ich so sehr liebte, zum Bett und schaltete dort eine Lampe ein. Erst jetzt bemerkte ich das Chaos, in dem wir das Zimmer hinterlassen hatten, um zu Abend zu gehen. Dutzende von geöffneten Koffern standen da im schwachen, durch den Schirm gedämpften Licht der Nachttischlampe auf dem Teppichboden herum, annähernd 140 Kilo Gepäck, die Marie am Abend zuvor in Roissy aufgegeben hatte, 80 Kilo Übergewicht, das sie ohne mit der Wimper zu zucken akzeptiert und sofort auf Heller und Pfennig am Schalter der Fluglinie bezahlt hatte. Verstreut standen sie da im Zimmer, 8 gepolsterte Metallkoffer und 4 identische Überseekoffer mit einem Teil der Kleider ihrer letzten Kollektion. Dazu eine Reihe von spitz zulaufenden Reisekoffern, halb aus Korbweide, halb aus Metall, extra für den Transport von Kunstwerken entwickelt, in denen die Experimentalkleider aus Kevlar-Titan waren, von ihr für eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst entworfen, die sie nächstes Wochenende im Contemporary Art Space von Shinagawa eröffnen sollte. Marie war Modedesignerin und bildende Künstlerin in einem. Sie hatte in Tokio vor einigen Jahren eine eigene Marke kreiert. Allons-y, allons-so. Ich betrachtete sie. Sie hatte sich flach aufs Bett fallen lassen, mitten auf ihre Kleider, die unter dem Gewicht ihres Körpers die Form verloren hatten und nun in trägen Kaskaden zusammenfallenden Stopps zu Boden rutschten. Und sie weinte, mein Liebling. Das Gesicht vergraben in einem Kleiderbesatz, der sich mit ihren Haaren vermengte. Vor einigen Monaten war ihr Vater gestorben, und jetzt mischten sich in ihrem Herzen so viele Tränen, die seit Wochen im stürmisch bewegten Lauf unseres Lebens flossen. Tränen der Traurigkeit und der Liebe, der Trauer und der Befremdung. Um sie herum schienen diese Kleider wie zu einer Vorführung angetreten, steif und bewegungslos in ihren durchsichtigen Hüllen, herausgeputzt, stolz, mit tiefem Ausschnitt, Verführerisch und bunt, amarantrot, fleischrot hingen sie an Schranktüren oder auf Behelfsbügeln, waren aufgereiht an den zwei Reiseständern, die sie im Hotelzimmer wie in einer improvisierten Theaterloge aufgestellt hatte, oder lagen einfach nur säuberlich auf Stühlen oder Sessellehnen. Ich betrachtete im Halbdunkel des Zimmers all diese körperlosen, in allen Farben des Feuers und der Finsternis schimmernden Kleider, die um ihren halbnackten Körper einen Kreis zu bilden schienen, und müde wie ich war, ja, auch ich, sehr müde jetzt, wie zerschlagen von der Zeitverschiebung, dachte ich erneut an meine kleine Flasche mit Salzsäure, die in meinem Kulturbeutel lag. Hinter dem Zimmerfenster wurde die Dunkelheit noch immer von den Neonlichtern in wiederkehrenden, langen, rötlichen Blitzen durchschnitten, die in das Zimmer drangen und sich mit dem fahlgelben Licht der Nachttischlampe vermischten. Ich griff ein Champagnerglas, füllte es randvoll mit Wasser und ging zu Marie aufs Bett, wobei ich mir in dem chaotischen Haufen von Morgenmänteln und Kleidern, die auf den Decken lagerten, einen Platz suchte. Als ich mich neben sie setzte, glitt mein Blick zu der Einbuchtung ihrer Hose, wo jetzt fast ihr ganzer durchsichtiger Slip sichtbar war, unter dem sich die dichte, dunkle Masse ihrer Schamhaare erahnen ließ. Da sie mich neben sich spürte, hob Marie träge den Arm, griff sich das Glas, führte es zum Mund und trank einen Schluck Wasser, ohne dabei die Seidenbrille abzunehmen, bevor sie sich wieder langsam nach hinten gleiten ließ, das Glas noch immer in der Hand. Wasser sammelte sich in ihren Mundwinkeln in einem Reif von kleinen, spritzigen Perlen, um dann, da sie noch immer trank, in einer Fontäne längs ihrer Wangen hinabzutröpfeln, auf das Kinn, in ihren Nacken und auf ihre Schlüsselbeine. Nachdem sie ausgetrunken hatte, streckte sie die Hand aus dem Bett, um das Glas abzustellen, das auf dem Teppichboden umkippte, und übergangslos, mit einer sicheren und präzisen, herrischen Geste, griff sie sich meine Hand und steckte sie in den Slip, kniff die Schenkel um ihre Beute zusammen. Und nachdem die erste Überraschung, der erste Schauer vorüber war, spürte ich plötzlich unter meiner Fingerkuppe den leicht elektrisierenden, ungemein lebendigen, lockeren, feuchten Kontakt mit dem Inneren ihres Geschlechts. Es war ein uraltes, instinktives Verlangen, das ich durch die bloße Abfolge von Gesten der Liebe, die wir vollzogen, in mir wachsen und sich entfalten spürte. Marie hatte ihr Becken gehoben, um mir beim Ausziehen ihrer Hose zu helfen, und ich hatte lange ihren nackten Bauch um den Nabel geküsst, genau über der unsichtbaren Naht des Slips, die eine Stoffgrenze zwischen ihrer blendend weißen Haut und der durchsichtigen und leichten Unterwäsche aus schwarzem Lycra bildete. Dann hatte sie selbst Hand angelegt, um mir beim seitlichen Runterziehen des Slips zu helfen, hatte nochmals ihr Becken gehoben, um ihn ganz auszuziehen, und dann hatte sie mehr und mehr aufgehört, sich zu winden und zu bewegen, war ihre Ungeduld zur Ruhe gekommen. Sie blieb rücklings auf dem Bett liegen, den Nacken in ein Kissen vergraben, die lila seidene Schlafbrille der Japan Airlines über den Augen, mit einer Art Besänftigung in den Gesichtszügen, seitdem meine Zunge in ihr Geschlecht eingedrungen war, und leise und befriedigt stöhnte sie, nur die Bewegungen meiner Zunge begleitend, indem sie unmerklich den Rhythmus des Beckens erhöhte. Langsam war ich mit der Zunge ihren ganzen Körper hinaufgewandert, hatte auf ihrem Bauch und ihren Brüsten Halt gemacht, die feine, dünne Grenzlinie aus Spitze ihres schwarzen Büstenhalters überquert, der auf dem Rücken noch zugeknöpft war, aber dessen Körbchen ich vorsichtig nach unten geschoben hatte, so dass ihre Brüste, vom Korsett befreit, in meine Hände fielen und sich zart und weich zwischen meinen Fingern hin und her bewegten. Nach und nach robbte ich mich hoch zu ihrem Gesicht. Meine Handflächen glitten über ihre nackten Brüste und Schultern. Instinktiv hatte sich mein Mund von ihrem Mund und der Verheißung von Küssen magnetisch angezogen gefühlt, doch genau in dem Augenblick, da ich meine Lippen auf die ihren drücken wollte, sah ich, dass ihr Mund geschlossen war, verschlossen und vernagelt in stummer Verzweiflung, ihre Lippen zusammengekniffen und mitnichten auf meinen Mund wartend, verkrampft in der Suche nach rein sexueller Lust. Und als ich innehielt und den Kopf über ihrem Gesicht hob, dessen Ausdruck mir die verbundenen Augen verbargen, da sah ich, wie ganz langsam unter dem schmalen, schwarzen Rand der lila seidenen Schlafbrille der Japan Airlines eine fast regungslose, kaum ausgebildete Träne hervortrat, die traurig auf der Stelle zitterte, unentschlossen unfähig weiter die Wange hinabzugleiten. Eine Träne, die, da sie an der Stoffgrenze erzittern musste, schließlich auf der Haut ihrer Wange in einer Stille zerplatzte, die in meinem Geist wie eine Explosion widerhallte. Ich hätte diese Träne von ihrer Wange schlürfen, mich auf ihr Gesicht fallen lassen und sie mit der Zunge auflecken können. Ich hätte mich auf sie stürzen und ihre Wangen, ihr Gesicht und ihre Schläfen küssen, ihr die Stoffbrille wegreißen und ihr in die Augen sehen können und sei es für einen winzigen Moment, einen Blick wechseln und sich verstehen, mit ihr eins werden in dieser Verzweiflung, die durch den geschärften Zustand unserer Sinne noch verstärkt wurde. Ich hätte ihre Lippen mit meiner Zunge gewaltsam auseinanderpressen können, um ihr zu beweisen, welch ungebrochener Schwung mich zu ihr hintrug. Und wir hätten uns sicher, schweißgebadet, nicht mehr Herr unserer Sinne in einer feuchten, salzigen, cremigen Umarmung aus Küssen, Schweiß, Speichel und Tränen verloren. Aber ich habe nichts getan. Ich habe sie nicht geküsst. Habe sie diese Nacht nicht ein einziges Mal geküsst. Ich habe noch nie meine Gefühle ausdrücken können. Ich habe zugesehen, wie die Träne sich auf ihrer Wange auflöste und habe die Augen geschlossen. Im Gedanken, dass ich sie vielleicht, tatsächlich, nicht mehr liebte.
Sie hörten in den vergangenen 30 Minuten Auszüge aus dem Roman »Sich lieben« von Jean-Philippe Toussaint, auf Französisch von dem Autor selbst, auf Deutsch von Tobias Scheffel gelesen. Tobias Scheffel arbeitet als Übersetzer für französische Literatur in Freiburg. Die deutsch-französische Lesung fand im Rahmen des 19. Freiburger Literaturgesprächs im November 2005 statt. Jean-Philippe Toussaint, Sich lieben, ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen im Jahr 2003, gebunden 153 Seiten dick und kostet 19,80 Euro.